Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1. Dies ist die 19. Lehreinheit mit dem Titel Reaktionsmechanismen. Wir haben in unserer letzten Lehreinheit ein umfassendes konzeptuelles Verständnis für den Ablauf chemischer Reaktionen auf Teilchenebene gewonnen. Wir haben erkannt, dass für das Geschehen einer chemischen Reaktion auf mikroskopischer Ebene Teilchen zusammenstoßen müssen und dass, wenn bestimmte günstige Bedingungen erfüllt sind, dergestalt, dass ein Teilchenstoßkomplex einen gewissen Aktivierungsenergieberg EA überwinden muss und dass dazu auch eine gewisse vorteilhafte räumliche Ausrichtung der stoßenden Teilchen zueinander gewährleistet sein muss, ein reaktiver Stoß erfolgen kann und dadurch ein Formelumsatz der Reaktion stattfindet. In diesem ganzen Bild ist die Reaktion, die dabei stattfindet, eine sehr einfache Reaktion. Ein Reaktionstypus, den wir in der vorigen Lehreinheit an zwei Stellen dafür herangezogen hatten, war eine Austauschreaktion, eine Substitutionsreaktion, bei der ein Molekül AB mit einem weiteren Stoßteilchen C reagiert unter Bindungsumbildung, das heißt Bruch der Bindung AB und Neubildung einer Bindung BC. Solche einfachen Reaktionen sind also sehr gut zu fassen, aber wir kennen ja aus unserer bisherigen chemischen Ausbildung schon vielerlei Reaktionen, die deutlich komplizierter sind. Im Teilgebiet organische Chemie, das werden Sie in Ihrem Studium noch sehen, können Sie ganze Tafeln vollschreiben mit komplizierten und manchmal sogar komplexen Reaktionsfolgen und Kaskaden. Wir sprechen dabei von Reaktionsmechanismen. Wir wollen uns also in dieser Lehreinheit einmal aus physikochemischer Perspektive mit Reaktionsmechanismen beschäftigen. Wir starten, indem wir uns zum Anfang zunächst erstmal wieder ein paar Begrifflichkeiten klar machen. Reaktionsmechanismen bestehen, wie wir gerade schon haben anklingen lassen, aus Abfolgen von Reaktionen, aus Sequenzen von Reaktionsschritten. Und wir wollen und werden sie in der Chemie immer so formulieren, dass diese Schritte möglichst nicht ihrerseits noch weiter in Schritte zerlegbar sind. Dass die Schritte also ganz elementare Stufen eines zusammengesetzten Mechanismus sind. Diese Schritte nennen wir Elementarreaktionen. Wir haben den Begriff in unserer vorletzten Lehreinheit schon hier und da verwendet und jetzt an dieser Stelle wollen wir ihn ganz systematisch einführen. Wir definieren, dass Elementarreaktionen die Einzelschritte einer jeden chemischen Reaktion sind. Der Begriff Elementarreaktion hat hierbei nichts damit zu tun, dass das etwa Reaktionen seien, an denen chemische Elemente beteiligt sind, sondern der Begriff denotiert vielmehr, dass es elementare Schritte, grundlegende Basisschritte einer komplizierteren chemischen Reaktionsfolge sind. Das heißt, bezugnehmend auf unser Teilchenbild aus der letzten Lehreinheit, können wir uns den Ablauf einer Elementarreaktion jetzt wirklich genau als einen solchen Stoßprozess vorstellen, wie wir ihn in der letzten Lehreinheit kennengelernt und konzeptuell verstanden haben. In diesem Fall und nur in diesem Fall können wir die Reaktionsordnung der Elementarschritte aus deren Reaktionsgleichung ableiten. Sie ist hier nämlich gleich der Molekularität. Und die Molekularität, hatten wir ja schon kennengelernt, ist die Anzahl der Moleküle oder allgemein Teilchen, die bei einer Elementarreaktion zusammenstoßen. Da eine Elementarreaktion jetzt nur ein einziger Stoß ist, ist uns der auch durch die Reaktionsgleichung der Elementarreaktion gegeben. Das heißt, hier können wir jetzt durch Abzählen der Exponenten in der Reaktionsgleichung die Ordnung dieses Elementarschritts tatsächlich analytisch aus der Gleichung ableiten. Das geht aber nur bei solchen Elementarreaktionen. Wir unterscheiden nun weiterhin verschiedene Typen von Elementarreaktionen, je nachdem, wie viele Stoßpartner es dabei gibt, wie viele Teilchen dabei zusammenstoßen müssen. Der einfachste Typus sind unimolekulare Elementarreaktionen. Das sind spontane Reaktionen, bei denen gar keine Stöße stattfinden müssen. Ein klassisches Beispiel ist der spontane radioaktive Zerfall. Ein typisches Beispiel aus der organischen Chemie wäre die Cis-Trans-Isomerisierung von Alkenen, beispielsweise unter dem Einfluss photochemischer Anregung. Das Geschwindigkeitsgesetz für solch eine unimolekulare Elementarreaktion ist einfach Reaktionsgeschwindigkeit V ist gleich K mal Konzentration des Stoffes A. Das ist eine Reaktion erster Ordnung. Davon abgegrenzt ist der andere wichtige Typus von Elementarreaktionen, das sind bimolekulare Elementarreaktionen. Das sind solche Elementarreaktionen, bei denen zwei Moleküle in dem Stoßprozess zusammenstoßen müssen. Ein Beispiel wäre die Reaktion von atomarem Wasserstoff mit molekularem Brom in einem Stoß zu Bromwasserstoff HBr plus ein Bromatom. Der reaktionskinetische Ansatz hierfür ist, dass die Reaktionsgeschwindigkeit V sich ergibt als K mal Konzentration A mal Konzentration B. Das ist insgesamt eine Reaktion zweiter Ordnung. Derselben Gedankenlinie folgend könnten wir als nächstes an trimolekulare Elementarreaktionen denken, also Elementarschritte, bei denen drei Stoßpartner zusammentreffen müssen. Solch ein gleichzeitiger Zusammenstoß dreier Partner ist aber sehr unwahrscheinlich. Deswegen spielen trimolekulare Elementarreaktionen allenfalls in Gedankenexperimenten eine Rolle. Damit haben wir uns nun ein Vokabular oder sozusagen einen Baukasten geschaffen. Wir wollen damit jetzt Sätze bauen. Wir wollen zusammengesetzte Reaktionsmechanismen in den Fokus nehmen. Wir können dabei im Wesentlichen zwei Typen von Reaktionsmechanismen voneinander abgrenzen: Folgereaktionen und Parallelreaktionen. Schauen wir uns mal als erstes die Folgereaktionen an. Wir schauen dazu auf ein Beispiel, die Hydrolyse von Alkalihalogeniden, also beispielsweise Natriumchlorid. Im alkalischen Medium können wir eine Reaktion ansetzen, dass das Alkalihalogenid Rx, zum Beispiel NaCl, mit OH- reagiert zu ROH, also beispielsweise NaOH, plus X-, also beispielsweise Cl-. Diese Reaktion setzt sich aus zwei Elementarschritten zusammen. Der erste Schritt ist ein unimolekularer Zerfall des Alkalihalogenids. Rx reagiert zu R plus plus X minus. Also beispielsweise NaCl reagiert zu Na plus plus Cl minus. Der zweite Schritt, der ein bimolekularer ist, besteht in der Addition des Alkalikations mit einem Hydroxidion. R plus plus OH minus reagiert zu ROH. Also beispielsweise Na plus plus OH minus reagiert zu NaOH. Wir haben es hier mit einer Abfolge von zwei Reaktionsschritten zu tun. Wir definieren nun den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt. Also den hatten wir ja auch schon mal in der vorletzten Lehreinheit eingeführt. Hier taucht er jetzt wieder auf. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist der langsamste Teilschritt einer zusammengesetzten Reaktionsschrittfolge. Sozusagen der Flaschenhals der Reaktion. In dem Beispiel finden wir etwa durch Messung heraus, dass die Verbrauchsgeschwindigkeit des Alkalihalogenids D-Konzentration Rx nach dt proportional zur Konzentration Rx ist. Also unabhängig von der Konzentration von OH- ist. Welcher der beiden Schritte ist demnach der geschwindigkeitsbestimmende? Genau, der erste Teilschritt, der in dem Rx vorkommt. Wir können solch eine Folgereaktion ganz allgemein hinschreiben als Ansatz: A reagiert mit der Geschwindigkeitskonstante K1 zu einem Zwischenprodukt B und das reagiert weiter mit einer zweiten Geschwindigkeitskonstante K2 zum Endprodukt C. Ein reaktionskinetischer Ansatz dafür ist uns in den Gleichungen 330 bis 332 vor Augen geführt, die hier auch nochmal kurz mit 1, 2 und 3 denotiert sind. Gleichung 1, also 330, bilanziert die Verbrauchsgeschwindigkeit von A. D Konzentration A nach dt ist gleich minus K1 mal Konzentration A. Dieses Geschwindigkeitsgesetz haben wir an voriger Stelle in unserer Vorlesung schon gelöst und wir wissen, die Lösungsfunktion lautet: Konzentration A ist gleich Anfangskonzentration von A mal ein exponentieller Zerfallsterm, also mal Exponentialfunktion von minus K1 mal t. Wie sieht das Geschwindigkeitsgesetz für B aus? Das ist uns in Gleichung 2 respektive 331 hingeschrieben. B wird gebildet aus A, aber seinerseits auch wieder verbraucht hin zu C. Beides müssen wir bilanzieren. Die Änderungsgeschwindigkeit der Konzentration von B, D-Konzentration B nach dt, ergibt sich demnach als positiv plus K1 mal Konzentration A, weil B ja daraus gebildet wird, nach dieser Kinetik, und zusätzlich negativ als minus K2 mal Konzentration B, weil es in diesem Reaktionskanal ja verbraucht wird, zu C. Setzen wir für die Konzentration von A die Lösung aus Gleichung 1 respektive 330 ein, erhalten wir die rechtsseitige obere Form von Gleichung 331 respektive Kurznotation Gleichung 2, die eine Differentialgleichung ist. Lösen dieser Differentialgleichung liefert uns den zeitlichen Konzentrationsverlauf von B, wie er in der unteren Reihe von Gleichung 2 bzw. 331 hingeschrieben ist. Der kinetische Ansatz für das Produkt C ist wiederum sehr einfach. C wird gebildet aus B, das heißt D-Konzentration C nach dt ist einfach plus K2 mal Konzentration von B. Für die Konzentration von B setzen wir das gerade eben Gefundene ein, erhalten dadurch wieder eine Differentialgleichung, die wir lösen können, und das liefert uns das zeitabhängige Konzentrationsprofil des Stoffes C in Form der unteren Reihe von Gleichung 332. In Abbildung 2.14 ist uns eine grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufs dieser drei Funktionen dargestellt. Wir schauen zuerst auf Abbildungsteil A. Dort sehen wir typische Verläufe. Der Konzentrationsverlauf der Spezies A gemäß Gleichung 330, den kennen wir ja schon aus einer vorherigen Lehreinheit. Das ist ein exponentieller Abfall. Wir starten bei einer Konzentration A0 und dann nimmt das eben exponentiell ab. Die Kurve für B ist schon komplizierter. Auch die mathematische Form gemäß Gleichung 331 ist ja schon ein bisschen kompliziertere. Wenn wir uns die für typische Werte von K1 und K2 plotten, dann kommt ein Verlauf raus, wie er durch die blaue Kurve in Abbildung 2.14a gezeigt ist. Die Konzentration von B im Zeitpunkt t gleich 0 ist 0. Logisch, am Anfang liegt ja noch kein B vor, sondern nur A mit der Anfangskonzentration A0. Und steigt dann an, weil B erstmal aus A gebildet wird. An einem bestimmten Punkt nimmt die Konzentration dann jedoch wieder ab, weil ja B auch in C umgewandelt und dadurch wiederum verbraucht wird. Und so haben wir irgendwann mal zwischendurch ein Maximum der Konzentration von B vorliegen. Das ist uns mit der gestrichelten Linie, die als Tmax markiert ist, in Abbildung 214a markiert. Die Kurvenform für die Konzentration des Stoffes C ist noch anspruchsvoller. Mathematisch ist das durch Gleichung 332 wiedergegeben. Das ist ja noch eine kompliziertere Gleichung als die eben gerade diskutierte, die einen grafischen Verlauf hat, wie er uns durch die grüne Kurve in Abbildung 214a gezeigt ist. Auch hier liegt am Anfang beim Zeitpunkt t gleich 0 erstmal kein C vor. Logisch, am Anfang gibt es ja nur A mit der Anfangsmenge A0. C entsteht dann nach und nach aus B. Zum Anfang noch moderat, weil nur wenig B vorliegt. Aber sobald die Konzentration von B, repräsentiert durch die blaue Kurve, zunimmt, nimmt auch etwas zeitlich verzögert dazu die Konzentration von C zu. Die Zunahme ist am stärksten an dem Punkt, wo B insgesamt am höchsten ist. Das heißt, die Kurve von C hat ihre steilste Steigung, ihren Wendepunkt, in dem Punkt, wo die Kurve für B ihr Maximum durchläuft. Danach flacht die Kurve für B wieder ab und so tut das auch die Steigung für C, bis letzten Endes die Kurve von C in ein Plateau saturiert, das bei der gleichen Höhe wie A0 liegt. Dann ist die Reaktion vollständig abgelaufen. Alles vormalige A in der Anfangskonzentration A0 hat sich in C, jetzt mit derselben Konzentration, umgewandelt. Im rechten Teil der Abbildung, in Abbildungsteil B, ist uns ein Spezialfall dargestellt für die Situation, dass die Geschwindigkeitskonstante K2 deutlich größer als die Geschwindigkeitskonstante K1 ist. Das heißt, B wird hier aus A gebildet, aber sobald auch nur ein bisschen B vorliegt, reagiert das sofort und sehr schnell weiter zu C. Die zwischenzeitliche intermediäre Konzentration von B ist also nie wirklich hoch. B liegt immer nur in kleinen Mengen vor. Eben wie uns das in Abbildungsteil B von Abbildung 214 gezeigt ist. Wenn nun die Kurve von B so einen flachen Verlauf hat, dann können wir sagen, dass ihre Steigung nahezu null ist. Das bedeutet, dB nach dt ist ungefähr gleich null. Und das ist sehr nützlich, denn in diesem Fall können wir im reaktionskinetischen Ansatz die mittlere Gleichung, Gleichung 2, respektive Gleichung 331, dadurch vereinfachen, dass wir im reaktionskinetischen Ansatz dB nach dt, was ja gleich K1 mal A0 mal Exponentialfunktion von minus K1 t minus K2 Konzentration B ist, nicht als Differentialgleichung lösen müssen, sondern einfach gleich 0 setzen und analytisch nach B auflösen. Das ist eine viel einfachere mathematische Art und Weise, die Lösungsfunktion zu generieren, als durch Lösung einer Differentialgleichung. Wir nennen diese Näherung das Prinzip des stationären Zustands, auch Bodenstein-Prinzip oder Quasi-Stationaritätsprinzip genannt. In Gleichung 333 ist uns nochmal eine Anwendung dieses Prinzips dargelegt. Ähnlich wie die, die wir gerade mit Worten erwähnt haben, bloß hier sogar noch einfacher. Die Gleichung basiert auf der zweiten Gleichung unseres reaktionskinetischen Ansatzes, der Folgereaktion, also das war Gleichung 331. Die Konzentration B nach dt ist gleich K1 Konzentration A minus K2 Konzentration B. Wir haben gerade gesehen, dass die Konzentration von B stets klein ist. Das bedeutet, der Kurvenverlauf von B als Funktion von t ist sehr flach und dadurch können wir annehmen, dass die zeitliche Änderung desselben nahezu null ist. Der hat quasi eine Nullsteigung. Das setzen wir jetzt hier ein. Das heißt, wir setzen jetzt diesen Differentialquotienten d Konzentration b nach dt gleich 0 und können damit die Gleichung sehr einfach analytisch nach der Konzentration von b umstellen und sie uns klar machen als Konzentration b ist gleich k1 durch k2 mal Konzentration a. Setzen wir das jetzt in die dritte Gleichung des reaktionskinetischen Ansatzes ein, also Gleichung 332, erhalten wir daraus für die Konzentrationsänderung des Produktes c d Konzentration c nach dt ist gleich k1 mal a. Das heißt, in diesem Fall, dass B die ganze Zeit nur in geringen Mengen vorliegt und sehr schnell zu C weiter reagiert, da ist das so, als würde C quasi direkt aus A entstehen. Das heißt, nur der geschwindigkeitsbestimmende Schritt, der erste, der langsame Schritt, taucht im reaktionskinetischen Ansatz auf. Und wir können das dann sehr einfach weiter lösen, indem wir für Konzentration A das Ergebnis aus Gleichung 1 respektive 330 einsetzen. Das liefert uns Gleichung 334. Gut, so viel zu den Folgereaktionen. Das war jetzt nicht so schwierig, oder? Schauen wir uns auch mal den anderen wichtigen Typus von Reaktionsmechanismen an. Parallelreaktionen. Hier können wir einen Ansatz machen, dass A in zwei Kanälen sozusagen zu zwei Produkten B und C reagiert. A reagiert mit einer Kinetik K1 zum ersten Produkt B und mit einer Kinetik K2 zum zweiten Produkt C. Die stehen in Konkurrenz zueinander sozusagen. Auch hier können wir wieder einen sehr einfachen reaktionskinetischen Ansatz machen, der da lautet, die Änderung der Konzentration von A mit der Zeit ergibt sich einfach als die Summe dieser beiden Kanäle, also als minus K1 mal Konzentration von A für den Kanal der Reaktion zu B und als minus K2 mal Konzentration von A für den Kanal der Reaktion zu C. Beides findet statt, das heißt, wir müssen beides aufaddieren. Na, und da können wir dann die Konzentration von A ausklammern und dann ergibt sich minus in Klammern K1 plus K2 mal Konzentration von A, wie es uns in Gleichung 335 hingeschrieben ist. Das ist ein reaktionskinetischer Ansatz, ähnlich wie der für eine einfache Reaktion erster Ordnung von A, wobei der Ausdruck K1 plus K2 in Klammern jetzt so eine Art effektive Geschwindigkeitskonstante ist. Die Lösung davon liefert uns wieder einen exponentiellen Zerfall, der Gestalt, dass Konzentration A gleich Anfangskonzentration A0 ist, mal exponentieller Abfall von minus dieser effizienten Geschwindigkeitskonstante, also minus K1 plus K2 in Klammern, mal T. Für die beiden Produkte können wir gleichsam die Gleichungen 336 und 337 bilanzieren. Die Konzentration von B respektive die Konzentration von C ändert sich mit der Zeit dergestalt, dass sie mit der Kinetik K1 respektive K2 aus dem Teil von A gebildet werden, der nicht auf dem jeweils anderen Kanal reagiert. Und das können wir in beiden reaktionskinetischen Ansätzen bilanzieren als Anfangskonzentration minus das, was zur Zeit gerade da ist. Also Konzentration A0 minus momentane Konzentration von A. Wenn wir dieses gekoppelte Gleichungssystem lösen, erhalten wir Lösungsfunktionen, wie sie in Abbildung 2.15 dargestellt sind. Wieder fällt die Konzentration von A exponentiell ab, wie wir das schon mehrfach gesehen haben, startend bei einem Ausgangswert A0. Wiederum liegt am Anfang bei T gleich 0 erstmal weder C noch B vor, also deren Werte sind jeweils 0. Und die bilden sich dann in so einer ansteigenden Kurve, wie das in Abbildung 2.15 durch die blaue respektive die grüne Kurve dargestellt ist. Hier jetzt für den Fall, dass sich C bevorzugt gegenüber B bildet, dass also K2, die Kinetik, mit der C gebildet wird, höher, also schneller ist als K1, die Kinetik, mit der B gebildet wird. Damit haben wir ein elementares Handwerkszeug an der Hand, um kompliziertere Reaktionsmechanismen beschreiben zu können. Schauen wir uns im Folgenden nochmal zwei Beispiele an. Ein klassisches physikochemisches Beispiel und ein Beispiel aus der Biochemie. Damit bedienen wir also sozusagen beide Zielgruppen dieser Vorlesung, die Studierenden der Chemie und die Studierenden der biomedizinischen Chemie. Hoffentlich interessieren sie sich natürlich jeweils für beides. Wir fangen mit dem PC-Beispiel an. Eine Reaktion mit Stoßaktivierung, der sogenannte Lindelmann-Hinschelwood-Mechanismus. Dieser beruht auf einem experimentellen Befund, nämlich dass bei einigen Gasphasenreaktionen, die ein scheinbar völlig einfacher Typus sind. A reagiert zu P. Ausgangsstoff A reagiert zu Produkt P. Die Reaktionsordnung abhängig ist von den experimentellen Parametern, konkret vom Druck. Wir finden eine Reaktion erster Ordnung bei hohem Druck, also entweder indem wir per se viel A in unserem System haben oder ein zusätzliches Neutral- oder Inertgas N hinzugeben, während wir eine Reaktion zweiter Ordnung bei geringem Druck vorfinden. Wie können wir das erklären? Der Erklärungsansatz muss und kann nur sein, dass der Mechanismus ein komplizierter ist. Dass der Mechanismus zusammengesetzt aus mehreren Schritten ist, die teils in Reihe und teils parallel ablaufen und die unterschiedlich sensitiv auf den Parameter Druck und die damit sich ändernde Teilchenzahldichte reagieren. Konkret können wir den Mechanismus wie folgt formulieren. Es ist eine Schrittfolge und eine Parallelisierung von Schritten. Wir haben einen ersten Schritt, gefolgt von einem zweiten Schritt, der sich in zwei Teilkanäle A und B aufsplittet. Der erste Schritt ist eine Stoßaktivierung. Ein Molekül A stößt mit einem zweiten Molekül A zusammen und dadurch wird eines der beiden in einen aktivierten, also hochenergetischen Zustand gebracht. Wir können das schreiben als A plus A reagiert zu A Sternchen plus A, wobei das A Sternchen jetzt das gebildete, aktivierte Molekül darstellen soll. Der reaktionskinetische Ansatz für die Konzentration dieser aktivierten Spezies ist uns in Gleichung 339 hingeschrieben. D-Konzentration A Stern nach dt ist K1 mal Konzentration A Quadrat. Denn das sei eine bimolekulare Elementarreaktion und damit zweiter Ordnung. Diesem ersten Schritt folgend können jetzt zwei parallel ablaufende Folgeschritte einsetzen. Der erste ist eine Desaktivierung. In einem weiteren Stoß des aktivierten A Stern mit einem normalen A reagiert sich das A-Stern wieder ab sozusagen und es entstehen daraus einfach wieder zwei normale As. Der reaktionskinetische Ansatz dafür gemäß Gleichung 340 lautet D-Konzentration A-Stern nach dt ist gleich minus k mit dem Index 2a mal Konzentration der aktivierten Spezies A-Stern mal Konzentration der damit stoßenden nicht aktivierten normalen Spezies A. Auch dies ist wieder eine bimolekulare Elementarreaktion und damit insgesamt zweiter Ordnung. Was uns diese Reaktion darstellt, übrigens Fußnote, ist nichts anderes als die Rückreaktion von Schritt 1. In einem zweiten, in dazu Konkurrenz stehenden Schritt, können wir uns nun aber auch vorstellen, dass die aktivierte Spezies A-Stern sich zu einem Produkt umlagert oder weiter reagiert. A-Stern reagiert zu P. Mit dem reaktionskinetischen Ansatz gemäß Gleichung 341, D-Konzentration A-Stern nach dt ist gleich minus k mit dem Index 2b mal Konzentration A-Stern. Das könnte zum Beispiel ein unimolekularer Zerfall sein oder eine Umlagerung. Insgesamt ergibt sich damit ein zusammengefasster reaktionskinetischer Ansatz gemäß Gleichung 342, die alle vorab genannten Terme vereint. Ferner können wir jetzt eine Geschwindigkeitsgleichung für die Bildung des Produktes P aufstellen gemäß Gleichung 343. D-Konzentration P nach dt ergibt sich aus der unimolekularen Reaktion, aus der P gebildet wird. Also ist gleich K mit dem Index 2b mal Konzentration A Stern. Die Lösungsmethode für diesen Reaktionsansatz ist natürlich das Quasi-Stationaritätsprinzip, das wir gerade kennengelernt haben. Das es uns erlaubt, das Ganze sehr einfach zu lösen. Wir nehmen an, dass die aktivierte Spezies A Stern stets nur in geringen Zwischenkonzentrationen vorliegt, demnach eine Änderung aufweist, die vernachlässigbar ist, und wir dadurch in Gleichung 342 für dA Stern nach dt einfach 0 einsetzen können, so wie uns das in Gleichung 344 hingeschrieben ist. Damit folgt durch simples mathematisches Umformen Gleichung 345 für die Konzentration von A Stern. Setzen wir dies nun in Gleichung 343 ein, so erhalten wir Gleichung 346 für die zeitliche Änderung der Konzentration des Produktes P, die sich jetzt ergibt als K2b mal K1 mal Konzentration A Quadrat durch K2b plus K2a mal Konzentration A. Und hier können wir jetzt zwei verschiedene Fälle diskutieren. Bei hohen Drücken ist der bimolekulare Schritt 2a, also die Rückreaktion von 1, die Desaktivierung, bevorzugt gegenüber dem unimolekularen Schritt 2b, also der Produktbildung. Das heißt, wir können gemäß Gleichung 347 ansetzen, dass die Kinetik dieses Schrittes deutlich größer ist als die Kinetik des anderen Schrittes. K2a mal Konzentration A mal Konzentration A Stern ist deutlich größer als K2b mal Konzentration A Stern. Aus dieser Ungleichung können wir die Konzentration A Stern herausdividieren und dann halten wir daraus, K2a mal Konzentration A ist deutlich größer als K2b. Und das beides steht ja jetzt im Nenner von Gleichung 346. Das heißt, wir können im Nenner das K2b gegenüber dem anderen Summanden, gegenüber dem K2a mal Konzentration A, vernachlässigen und weglassen. Damit vereinfacht sich die Gleichung hin zu D-Konzentration P nach dt ist gleich K2b K1 mal Konzentration A Quadrat durch jetzt nur noch K2a mal Konzentration A, wie es uns in Gleichung 348 hingeschrieben ist. Die können wir noch weiter vereinfachen, also erstmal kürzt sich da einmal Konzentration A und dann können wir diese drei kinetischen Konstanten K2b mal K1 durch K2a einfach zu einer effektiven Konstante Kf zusammenfassen, wie es uns auf der ganz rechten Seite von Gleichung 248 hingeschrieben ist. Das ist jetzt also eine Reaktion erster Ordnung in A im Grenzfall hoher Drücke. Im Grenzfall niedriger Drücke gilt genau das Umgekehrte. Da ist die unimolekulare Produktbildung gegenüber der bimolekularen Rückreaktion bevorzugt und es gilt gemäß Gleichung 349, dass die Kinetik dieser bimolekularen Reaktion jetzt deutlich kleiner ist als die Kinetik der unimolekularen Reaktion. Wieder können wir aus dieser Ungleichung den Term Konzentration A Stern herausdividieren und erhalten dadurch K2a mal Konzentration A ist deutlich kleiner als Konzentration K2b. Wieder sind diese beiden Seiten der Ungleichung nichts anderes als die Summanden im Nenner der rechten Seite der Gleichung 346. Und wieder können wir jetzt den einen gegenüber dem anderen vernachlässigen. Jetzt genau umgekehrt. Also jetzt können wir das K2a mal Konzentration A gegenüber dem K2b vernachlässigen. Und dann erhalten wir Gleichung 350. D-Konzentration P nach dt ist einfach gleich K2b mal K1 mal Konzentration A Quadrat durch K2b. Da kürzt sich das K2b dann raus und es bleibt einfach übrig K1 mal Konzentration A Quadrat. Diese Reaktion ist jetzt zweiter Ordnung in A, im Grenzfall niedriger Drücke, weil eben in diesem Grenzfall die bimolekulare Bildung von A Stern der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist. Beide dieser Grenzfälle sind im Einklang zum experimentellen Befund. Was sagt uns das über den oben genannten Mechanismus? Dass der richtig ist, ne? Nee, nicht ganz. Dass er richtig sein könnte. Wir können grundsätzlich in der Reaktionskinetik und allgemein im Gebiet der physikalischen Chemie, auch ganz allgemein im Gebiet der Naturwissenschaften grundsätzlich, niemals eine Hypothese beweisen. Wir können sie nur widerlegen. Solange sie nicht widerlegt ist, ist sie die zurzeit bestgültigste. Wir können aber annehmen, dass der Mechanismus, den wir da oben postuliert haben, schon sehr solide ist und dass das vielleicht niemals jemandem gelingen wird, den durch einen experimentellen Befund zu Fall zu bringen. Denn der ist schon sehr kompliziert, erklärt aber auch sehr bemerkenswerte Sonderfälle von experimentellen Befunden. Das muss ein anderer Konkurrenzmechanismus, den jemand anders vielleicht postulieren könnte, erstmal leisten. Schauen wir noch einen Moment weiter auf diesen Lindemann-Hinschelwood-Mechanismus. Schauen wir uns mal dessen Temperaturabhängigkeit an. Wir betrachten jetzt mal nur den Grenzfall hohen Drucks, in dem uns die Bildungsgeschwindigkeit von P in Form von Gleichung 348 gegeben ist. Wir formulieren für die effektive kinetische Konstante K-effektiv, die sich ja zusammensetzt aus K2b mal K1 durch K2a, jetzt jeweils Arrhenius-Terme, wie das in Gleichung 351 getan ist. Die können wir dann nach den Rechenregeln für das Rechnen mit Exponentialfunktionen zu einer großen gesamten Exponentialfunktion zusammenfassen, in der eine Summe der einzelnen Aktivierungsenergien im Zähler steht. Teils mit positiven, teils mit negativen Vorzeichen. Diese Summe ist so etwas wie eine effektive Aktivierungsenergie, wie uns das in Gleichung 352 hingeschrieben ist. Die können wir jetzt in interessanter Art und Weise diskutieren. Diese Summenaktivierungsenergie A effektiv ist positiv für den Fall, dass die mit negativen Vorzeichen eingehende Aktivierungsenergie von Schritt 2a vom Betrag her kleiner ist als die beiden mit positiven Vorzeichen eingehenden Aktivierungsenergien für die Schritte 2b und 1. Das wäre der normale Fall. Wir haben einen positiven Wert für die Aktivierungsenergie, so wie wir das immer erwarten. Und zusammen mit dem negativen Vorzeichen im Arrhenius-Term führt das dazu, dass die Geschwindigkeit mit der Temperatur zunimmt. Interessant ist jetzt der Fall, wo es umgekehrt ist, wo der mit negativen Vorzeichen eingehende Anteil EA des Schrittes 2a betragsmäßig größer ist als die Summe aus EA von Schritt 1 und EA von Schritt 2b. Hier wird dann die gesamte effektive Aktivierungsenergie EAF negativ. Und zusammen mit dem weiteren Minuszeichen in der Arrhenius-Gleichung führt das dazu, dass bei Temperaturerhöhung die Geschwindigkeitskonstante kleiner wird. Also so eine Art Anti-Arrhenius-Abhängigkeit. Wie können wir uns das erklären? Wir müssen uns da vor Augen führen, dass das eine resultierende, also eine effektive Aktivierungsenergie ist und eine resultierende Geschwindigkeitskonstante, die sich ihrerseits aus drei Beiträgen zusammensetzt. Und wenn wir jetzt den Fall diskutieren, dass der Beitrag des Schrittes 2a eben betragsmäßig die Beiträge der Schritte 2b und 1 überlagern soll, also größer sein soll als die, dann heißt das, dass der Desaktivierungsschritt 2a die stärkste Temperaturabhängigkeit hat, sodass die entscheidende Konzentration der aktivierten Spezies A-Stern bei Temperaturerhöhung verringert wird, weil dann der Desaktivierungsschritt am meisten gepusht wird sozusagen. Und daher wird der Schritt 2b, der Produktbildungsschritt, benachteiligt und es wird dann mit steigender Temperatur in der Tat weniger Produkt gebildet als bei niedriger Temperatur. Okay, soviel zu unserem ersten Anwendungsbeispiel. Kommen wir nun noch zum zweiten. Das führt uns ins Gebiet der Biochemie, in den Bereich der Enzymkatalytik, die unter dem Schlagwort Michaelis-Menten-Kinetik diskutiert wird. Im Michaelis-Menten-Modell setzen wir an, dass ein Biokatalysator, den kürzen wir hier in unserer Schreibweise als C ab, C für Englisch Catalyst. Das tun wir deshalb, um den Buchstaben K für Katalysator zu meiden, weil den könnten wir sonst mit der Gleichgewichtskonstanten verwechseln. Und um den Buchstaben E für Enzym zu meiden, weil den könnten wir sonst mit Energie verwechseln. Und den Buchstaben P für Protein können wir auch nicht nehmen, weil den könnten wir mit Produkt verwechseln. Also deswegen nehmen wir das englische C für Catalyst. C reagiert mit S. Es ist ein Substrat zu einem Katalysator-Substrat-Komplex. Das ist eine Gleichgewichtsreaktion. Die Hinreaktion erfolgt mit der Geschwindigkeitskonstante K1, die Rückreaktion erfolgt mit der Geschwindigkeitskonstante K-1. Und dieser Enzym-Substrat-Komplex kann jetzt in einer Nicht-Gleichgewichts-, also in einer irreversiblen Reaktion mit der Kinetik K2 weiter reagieren zu wieder freiem Katalysator C und einem Produkt P. Zur Aufstellung eines reaktionskinetischen Ansatzes nehmen wir wieder an, dass all diese Teilschritte Elementarreaktionen seien. Damit können wir bilanzieren, dass die Reaktionsgeschwindigkeit V, die wir bilanzieren über die zeitliche Änderung der Produktkonzentration P, sich darstellen lässt als K2 mal die Konzentration des Enzym-Substrat-Komplexes CS, gemäß Gleichung 353. Der kinetische Ansatz für diese Konzentration wiederum ist dass die Änderung derselben, D, der Konzentration des Enzymsubstratkomplexes CS nach DT, sich zusammensetzt aus dessen Bildung aus der Reaktion K1 und dessen Abreaktion in den Reaktionen K2 und K-1. Wenn wir das alles aufstellen, unter der Annahme, dass das alles Elementarreaktionen sind, dann ist der Ansatz dafür K1 mal Konzentration C mal Konzentration S minus in Klammern K-1 plus K2 mal Konzentration CS. Wieder wenden wir hier jetzt das Stationaritätsprinzip an. Wir nehmen an, dass dCS nach dT nahezu 0 ist und setzen das einfach gleich 0. Dann können wir es rein analytisch nach der Konzentration des Enzymsubstratkomplexes CS umstellen, gemäß Gleichung 354. Konzentration des Enzymsubstratkomplexes CS ist gleich Konzentration C mal Konzentration S durch eine Kombination der drei kinetischen Konstanten K-1 plus K2 durch K1. Zur Vereinfachung kürzen wir diese Kombination der drei Konstanten als groß Km ab. Das ist die Michaelis-Menten-Konstante. Und schreiben also Konzentration C mal Konzentration S durch eben diese Michaelis-Menten-Konstante. Wie gesagt, Gleichung 354. Wir können in dieser Gleichung für die Konzentration C Folgendes substituieren. Wir wissen ja, dass C sich ergibt aus der Anfangsmenge C0 minus das, was gerade in Form eines Enzym-Substrat-Komplexes gebunden ist. Setzen wir das ein, kommen wir zur Gleichung 355, die wir mit einigen weiteren Umformungsschritten in die ganz rechte Form überführen können. Demgemäß die Konzentration des Enzym-Substrat-Komplexes CS sich ergibt als Konzentration des Katalysators C vor der Reaktion, also Konzentration C0, mal Konzentration Substrat durch Konzentration Substrat plus Michaelis-Menten-Konstante. Setzen wir das in den reaktionskinetischen Ansatz für die zeitliche Änderung der Produktkonzentration ein, so erhalten wir damit Gleichung 356, die sich liest, D Konzentration P nach dT ist gleich K2 mal Konzentration C0 mal Konzentration Substrat durch Konzentration Substrat plus Michaelis-Menten-Konstante. Wir definieren jetzt den Vorfaktor vor dem Bruch sozusagen, also das K2 mal Konzentration C0, als Vmax. Wir werden gleich in einer Minute ungefähr erkennen, warum wir das Vmax nennen. Dann nimmt die Gleichung die ganz rechts hingeschriebene Form an. Reaktionsgeschwindigkeit ist gleich Vmax mal Konzentration Substrat durch Konzentration Substrat plus Michaelis-Menten-Konstante. Ein grafischer Verlauf der Reaktionsgeschwindigkeit als Funktion der Substratkonzentration S ist Ihnen in Abbildung 2.16 dargestellt. Lass uns diese Abbildung mal ein bisschen diskutieren. Wir sehen darin eine gekrümmte Kurve und wir können die im Limit kleiner und im Limit großer Substratkonzentrationen sowohl mathematisch als auch konzeptuell ganz gut verstehen. Schauen wir uns zunächst mal das Limit kleiner Substratkonzentrationen an, also Werte ganz links auf der S-Achse. Da können wir den Verlauf von V als Funktion von S nahezu als linear annehmen. Wir können diesen Teil der Kurve ganz gut durch eine Gerade annähern. Und das können wir auch mathematisch verstehen. Wenn wir es mit kleinem s zu tun haben, dann können wir im Nenner der ganz rechtsseitigen Form von Gleichung 356 das s ignorieren. Dann steht da einfach Reaktionsgeschwindigkeit V ist gleich Vmax mal Konzentration s durch Km. Und das ist linear in s. Das ist einfach eine Geradengleichung, die da jetzt steht. Mit der Steigung Vmax durch Km übrigens. So können wir uns also mathematisch den linearen Kurvenverlauf in diesem Limit erklären. Wir können uns das auch konzeptuell vergegenwärtigen. Im Limit niedriger Substratkonzentrationen sind viele Katalysatormoleküle C frei. Das heißt, jedes jetzt zugegebene S, also wenn wir jetzt nach rechts auf der S-Achse rücken und weiteres S zugeben, dann findet jedes weitere zugegebene S sofort ein freies C. Und damit haben wir einen linearen Verlauf, einen linearen Anstieg der Reaktionsgeschwindigkeit. Umgekehrt, im Limit hoher Substratkonzentrationen ist Folgendes der Fall. Hier können wir jetzt erstmal in einem mathematischen Blickwinkel das Umgekehrte von dem tun, was wir gerade getan haben. Wir können jetzt das Km im Nenner der ganz rechten Seite von Gleichung 356 gegenüber der Substratkonzentration S darin ignorieren und haben dann da stehen, Reaktionsgeschwindigkeit V ist gleich Vmax mal Konzentration S durch Konzentration S. Und da kürzt sich jetzt einfach die Konzentration von S jeweils raus. Also dieser ganze Bruch hat einfach den Wert 1. Das heißt, V ist dann Vmax und kann auch nicht weiter ansteigen. Jetzt wissen wir, warum das Vmax heißt, ne? Das ist die maximale Reaktionsgeschwindigkeit, die wir überhaupt erreichen können. Die Kurve V als Funktion von S saturiert in dieses Limit hinein. Wir können das auch konzeptuell wiederum verstehen. Im Limit hoher Substratkonzentrationen sind alle Katalysatorplätze, alles C, besetzt. Und das heißt, jetzt noch weitere Zugabe von S kann gar nicht mehr bedient werden, sozusagen. Hier kann die Reaktionsgeschwindigkeit jetzt gar nicht weiter steigen. V hat ein Maximum erreicht, eben Vmax. Der Flaschenhals für die Geschwindigkeit V, nämlich dass die in ein Vmax hineinsaturiert, ist also die Anzahl verfügbarer Katalysatorplätze, also C0. Und das steckt ja in der Definition von Vmax drin. Wir hatten Vmax ja vor wenigen Minuten eben genau definiert als K2 mal C0. Damit sind wir am Ende der heutigen Lehreinheit angelangt. Wir haben in dieser Lehreinheit unser bisher erreichtes konzeptuelles Verständnis über Reaktionskinetik angewandt auf kompliziertere zusammengesetzte Reaktionsmechanismen und haben erkannt, wie wir diese reaktionskinetisch durchbilanzieren können. Wir haben uns das an zwei Beispielen klargemacht, ein typisches PC-Beispiel und ein Biochemie-Beispiel, die jetzt Exemplare stehen sollen für, wie so eine Arbeitsweise typischerweise funktioniert. Das, was wir an diesen beiden Beispielen getan haben, ist grundsätzlich ein wichtiger Arbeitsansatz in vor allem der physikalisch-organischen Chemie, bei der ein zentrales Arbeitselement darin besteht, Reaktionsmechanismen aufzuklären. Ziel dieses Teilgebietes ist es, für eine interessierende, das heißt konkret oft nutzbringende Reaktion zu verstehen, aus welchen Elementarschritten sich die genau zusammensetzt. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, in Ihrer eigentlich ganzen weiteren organisch-chemischen Tätigkeit, sei es als Studierende im Hörsaal oder möglicherweise später als aktive Organiker im Forschungsbetrieb, werden Sie nichts anderes tun. Das hat ja auch eine hohe Praxisrelevanz. Wenn wir verstehen, wie eine Reaktion sich aus Elementarschritten zusammensetzt, also wie genau der Reaktionsmechanismus ist, dann verstehen wir auch, wo Schlüsselstellen sind, an denen wir ansetzen können, um den Reaktionsverlauf zu optimieren. Um beispielsweise gewünschte Produkte, die sich vielleicht dadurch, dass Parallelreaktionsschritte beteiligt sind, immer erstmal als Produktgemisch ergeben, bevorzugen zu können. Wir wissen dann, an welche Stelle genau wir wie konkret ansetzen müssen, um ein bestimmtes uns interessierendes Produkt zu fördern sozusagen. In dem komplizierten Reaktionsmechanismus. Wir können dadurch auch besser verstehen, bei welchen Bedingungen die Reaktion möglichst optimal durchzuführen ist. Wir kommen damit also weg vom reinen Versuch und Irrtum hin zu rationaler Versuchsplanung. Und das ist es doch, was die Chemie von einer experimentellen zu einer umfassend fundierten Wissenschaft macht.